Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Und damit guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Mehr zur Bundesliga später in der Sendung. Trotz neuer Drohungen verzichten Deutschland und andere Länder vorerst darauf, ihre Botschafter aus Nordkorea abzuberufen. Wie eine südkoreanische Nachrichtenagentur berichtet, hat bislang kein Staat seine Vertretung in Pjöngjang geschlossen. In Konflikt mit Südkorea und den USA hatte Nordkorea Diplomaten nahegelegt, das Land zu verlassen. Bundesaußenminister Westerwelle ließ mitteilen, er erwarte, dass Pjöngjang die Sicherheit und Arbeitsfähigkeit der Botschaften garantiert.
Trostlos grau in grau. Der Weg in die Sonderwirtschaftszone Kaesong bleibt auch heute verschlossen. Von den südkoreanischen Arbeitern kommen nur wenige aus dem Norden zurück. Die meisten wollen dort weiterarbeiten, solange irgend möglich. Wir haben uns das Essen geteilt. Es reicht insgesamt noch für 2 oder 3 Tage. Die nordkoreanischen Soldaten am Grenzposten tragen volle Kampfmontur. Sie haben ihre Posten mit Tarnnetzen überzogen. Nordkoreas Propagandaapparat lädt auch heute noch einmal nach. Machthaber Kim Jong-un inspiziert seine Truppen. Die Botschaft: Nordkorea ist stark und bereit zu kämpfen. An seiner Ostküste hat der kommunistische Norden 2 neuartige Mittelstreckenraketen verlegt. Sie könnten von dort Südkorea, Japan oder die US-Pazifikinsel Guam erreichen. Die USA erwarten, dass zwar kein Angriff, aber ein Test der Raketen kurz bevorsteht. Wir wären nicht überrascht, wenn Nordkorea tatsächlich eine Rakete startet. Es passt in das alte Schema von kriegerischer Rhetorik und bösartigen Aktionen. Gestern hatte Nordkorea die ausländischen Botschafter in Pjöngjang gewarnt, ihre Sicherheit sei im Fall eines Konflikts nicht garantiert. Die Botschaften der EU-Staaten, darunter auch die deutsche, stimmen sich untereinander ab. Bisher haben die Diplomaten die Warnung weitgehend ignoriert. Kim Jong-un, der junge Machthaber, muss sich profilieren bei seinem Volk und bei seinen Generälen. Nur so erklärt sich das Propaganda-Dauerfeuer aus Pjöngjang. Einen richtigen Krieg in Korea will niemand. Einen Krieg aus Versehen aber schließt das nicht aus. Ein Fehler mit fatalen Folgen. Er ist im Moment die größte Gefahr.
In Ägypten dauern mitten in der Wirtschaftskrise die innenpolitischen Konflikte an. Die Opposition begann heute einen mehrtägigen Demonstrationsmarathon gegen die islamistische Regierung von Präsident Mursi. Anlass ist der 5. Jahrestag eines Arbeiteraufstandes, der sich gegen den damaligen Präsidenten Mubarak richtete. Dieser trat 2011 zurück. Nach Ansicht der Opposition ist das alte System aber nach wie vor nicht gestürzt.
Sie protestieren gegen die Regierung von Präsident Mursi. Die 6. April-Bewegung gegründet vor genau 5 Jahren, um Mubarak zu stürzen. Das Ziel ist zwar erreicht, aber politisch bewegt sich fast nichts. Ein Grund, warum nur wenige Unternehmen investieren. Ein anderer: der Staat hat seine Schulden nicht im Griff. Deshalb verhandelt die Regierung derzeit mit dem Internationalen Währungsfonds hier in der Zentralbank Ägyptens über einen Kredit von 4,8 Milliarden US-Dollar. Den braucht sie dringend, denn die Geldreserven sind fast aufgebraucht. Gleichzeitig muss der Staat 210 Millionen US-Dollar aufbringen, und zwar jeden Tag, um die Schulden im eigenen Land zu begleichen. Das heißt, die Geldreserven des Staates sind in 60 Tagen aufgebraucht. Doch die Regierung von Präsident Mursi sträubt sich, den Kredit des Internationalen Währungsfonds anzunehmen. Denn eine Bedingung ist: Energiesubventionen runter. Also beim Benzin zum Beispiel. Das kostet gerade mal 18 Euro Cent pro Liter. Das liegt weit unter dem eigentlichen Marktpreis. Diesel kostet 10 Euro Cent. Fallen hier Subventionen weg, sind die Konsequenzen dramatischer. Denn praktisch alle Waren werden mit LKW, also mit Diesel, transportiert. Steigt der Preis hier, dann wird alles teurer. Tomaten, Kartoffeln, Brot, einfach alles. Die Muslimbrüder fürchten, dass sie dann die nächsten Parlamentswahlen verlieren werden. Deshalb wehren sie sich gegen den Subventionsabbau, den der Internationale Währungsfonds einfordert.
Die portugiesische Regierung hat in einer Sondersitzung über Konsequenzen aus dem Spruch des Verfassungsgerichtes zum Sparhaushalt beraten. Die Richter hatten gestern Teile des laufenden Etats gekippt, unter anderem Kürzungen von Urlaubsgeldern und Einschnitte bei der Arbeitslosenhilfe. Ministerpräsident Coelho muss nun anderweitig versuchen, das Haushaltsdefizit zu senken, um das 78 Milliarden Euro schwere Rettungspaket für sein Land nicht zu gefährden.
Hinter diesen Fenstern hat die portugiesische Regierung bis vor wenigen Minuten getagt. Ob sie eine Lösung gefunden haben, wie sie die Zusagen an die internationalen Geldgeber zum Abbau des Haushaltsdefizits noch einhalten können, ist noch unklar. Gestern am späten Abend hatte der vorsitzende Richter des Verfassungsgerichts Teile des laufenden Sparhaushalts als verfassungswidrig erklärt. Es gibt eine Verletzung des Prinzips der Gleichheit und der fairen Verteilung der öffentlichen Lasten. 4 Sparbeschlüsse sind dem Gericht nach verfassungswidrig. Die Kürzung des Urlaubsgelds für Beamte, die Kürzung der Renten, die Steuer auf die Arbeitslosenhilfe und die Abgabe auf das Krankengeld. Bis zu 1,3 Milliarden Euro könnten so fehlen, um das 5 Milliarden Euro Sparpaket dieses Jahr einzuhalten. Die Partei des Ministerpräsidenten ist geschockt. Wir sind sprachlos nach dieser Gerichtsentscheidung. Wir befinden uns in einer schrecklichen wirtschaftlichen und finanziellen Lage. Große Teile der Opposition begrüßen das Urteil, ebenso wie viele Menschen in Lissabon. Gestern waren gute Nachrichten, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Unserem Land geht es wirklich schlecht. Es kommt nicht so sehr darauf an, was hier entschieden wird, sondern wie Europa entscheidet. Das werden wir umsetzen müssen. Mit dem Urteil hat sich ein neues, riesiges Haushaltsloch aufgetan. Damit die Regierung die Zusagen an die Troika trotzdem einhalten kann, werden an anderer Stelle weitere harte Sparmaßnahmen auf die Portugiesen zukommen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter ein Überblick zur Krisenentwicklung in Europa und was dagegen getan wird.
In Moskau haben Oppositionelle für die Freilassung von inhaftierten Regierungskritikern demonstriert. Für Mai ist eine weitere Kundgebung angekündigt. Damit soll an die Massenproteste vor einem Jahr erinnert werden, als Tausende gegen Putins Rückkehr in den Kreml auf die Straße gingen. Menschenrechtler und Opposition beklagen seitdem die schärfsten politischen Repressionen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Der Streit um die Platzvergabe für Pressevertreter im Münchner NSU-Prozess beschäftigt jetzt das Bundesverfassungsgericht. Die türkische Zeitung Sabah legte per Eilantrag Beschwerde in Karlsruhe ein. Türkische Medien waren bei der Vergabe nicht zum Zug gekommen. Das Oberlandesgericht hatte die 50 festen Plätze nach der Reihenfolge der Anträge verteilt. Der Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe beginnt Mitte des Monats. Deutsche Fahnder sind rund 68 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mutmaßlichen Nazitätern auf der Spur. Die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen will Vorermittlungen gegen 50 ehemalige Aufseher des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau aufnehmen, berichten Zeitungen der WAZ-Mediengruppe. In Auschwitz im besetzten Polen war das größte Vernichtungslager der Nazis. Mehr als 1 Million Menschen wurde hier ermordet.
Berge von Papier. 1,6 Millionen Karteikarten lagern hier in der Zentralstelle in Ludwigsburg mit Namen von Opfern und Namen von Tätern. 50 dieser mutmaßlichen Täter, Aufseher des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, haben die Ludwigsburger Fahnder nun ausfindig gemacht in Deutschland.
Wir wissen ihre Namen, wir kennen ihren Namen, wir wissen, dass sie noch am Leben sind und in Deutschland wohnen. Wie viele es letztendlich sein werden, das kann ich heute nicht beurteilen. Wir überprüfen nicht nur das Konzentrationslager Auschwitz, sondern 4 weitere Vernichtungslager.
Das Konzentrationslager Auschwitz. Ob die Aufseher, gegen die nun ermittelt werden soll, selbst mordeten, das ist für die Fahnder bei ihren Untersuchungen nicht relevant.
Der Vorwurf, der im Raum steht, ist Beihilfe zu Mord. Wir wissen, das ist eine lang bekannte Tatsache, dass in diesen Vernichtungslagern Hunderttausende, gar Millionen umgebracht wurden. Dies wäre nicht möglich ohne die Tätigkeit dieser Aufseher.
Und die könnten auch ohne Zeugen verurteilt werden, denn seit dem Prozess gegen John Demjanjuk, den ehemaligen Wachmann des Lagers Sobibor, reiche jede Tätigkeit in einem KZ aus, um wegen Beihilfe zum Mord verurteilt zu werden. Gegen die Auschwitz-Aufseher werden nun Vorermittlungen eingeleitet. Viele von ihnen sind inzwischen 90 Jahre alt. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
Zum Sport. Bayern München hat die Vorherrschaft von Dortmund in der Fußball-Bundesliga nach 2 Jahren wieder beendet. Die Münchner sicherten sich mit ihrem 1:0 bei Eintracht Frankfurt vorzeitig die Meisterschaft.
Der Schlusspfiff in Frankfurt, die Reaktion in München. Die Fans des FC Bayern mal wieder im 7. Fußballhimmel.
Unfassbar guter Moment, das ist ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung und ich weiß nicht, im Moment ist es einfach die beste Mannschaft der Welt.
Zumindest in Deutschland und so wurde nach Spielschluss gefeiert. Auf der Schwabinger Leopoldstraße hielt sich der Andrang jedoch in Grenzen. Vielleicht sparen sich die Münchner die ganz große Begeisterung für Pokal und Champions League auf.
Wir sind optimistisch, das ist ja das erste Hammer, zwei werden noch folgen.
Genau, und wir feiern jetzt ganz schön und peu, das wird schon, nicht?
Für heute war es ein kleines Fußballfest in der erfolgsverwöhnten bayerischen Landeshauptstadt. Doch in den nächsten Monaten könnten weitere folgen.
Der entthronte Meister Borussia Dortmund steuert weiter auf die Champions-League-Teilnahme zu. Die Westfalen besiegten Augsburg mit 4:2. Und hier die weiteren Ergebnisse. Mönchengladbach, Greuther Fürth 1:0, Bremen, Schalke 0:2, Leverkusen, Wolfsburg 1:1. Im Spiel Hamburg gegen Freiburg steht es kurz vor Ende 0:1. Bereits gestern besiegte Hoffenheim Düsseldorf mit 3:0. Morgen trifft dann noch Nürnberg auf Mainz und Hannover empfängt Stuttgart. Die Tabelle. München ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Leverkusen auf Rang 3 vor Schalke, Frankfurt und Mönchengladbach. Die zweite Hälfte. Bremen und Düsseldorf weiter mit Abstiegssorgen. Augsburg auf dem Relegationsplatz. Nur einen Punkt dahinter. Hoffenheim, Greuther Fürth bleibt Schlusslicht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 7. April.
Dank eines Hochs erwartet uns morgen von der Mitte bis in den Westen freundliches Wetter. Zu Beginn der Woche wird es dann mit einem Tief über dem Atlantik von Südwesten langsam wieder unbeständiger, aber milder. In der Nordwesthälfte klart es in der Nacht zunehmend auf, südlich an der Linie Pfälzerwald-Erzgebirge dichte Wolken. Am Tag halten sich über dem Süden dichte Wolken, gebietsweise schneit oder regnet es. An der Ostsee Schneeregen oder Schneeschauer, vom Westen bis in die Mitte scheint länger die Sonne. An den Küsten weht der Wind mäßig bis frisch aus Westen, in der Mitte schwach aus unterschiedlichen Richtungen, im Süden schwach aus Nordosten. In der Nacht +3 Grad im Breisgau und -7 Grad in der Altmark. Am Tag 2 Grad im Vogtland und 11 Grad in der Vorderpfalz. Am Montag ist es in der Osthälfte freundlich, sonst werden die Wolken dichter. Im Süden und Südwesten regnet es später hier und da. Am Dienstag ist es im Nordosten teilweise freundlich, sonst regnet es gebietsweise. Am Mittwoch ist es überall unbeständig.
Wir sind um 22.35 Uhr wieder für Sie da mit Tom Buro. Seine Tagesthemen, das Erfolgsrezept von Bayern München und wie Christian Wolff die Einstellung des Verfahrens gegen ihn erreichen will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.